sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Mir geht es wirklich richtig gut. Vor 2 Tagen war meine Buchpremiere für Alles muss man selber falsch machen, die du moderiert hast in Berlin. Und ich bin
ja,
noch
das hat mir große Freude gemacht.
Und ich habe noch so Afterglow davon, nachdem mein Kater ein bisschen abgeklungen ist.
Das hast du eigentlich den, ich habe dir auf der Bühne als Teil eines Quizzes, wo du erraten musstest, welche Sätze aus welchen von deinen Kolumnen stammen, was du, wie ich wirklich mal, also auch um auch was Positives zu sagen, das hast du mit Bravour gemeistert. Hast du den Amarena-Likör probiert, den ich dir kredenzt oder überreicht, geschenkt habe? Kredenzt, glaube ich, nicht kredenzt, ist, wenn man was eingießt, oder?
Ja, ja, du hast ihn mir überreicht und geschenkt. Ja, und zwar noch am selben Abend mit,
geil,
mit meiner Lektorin zusammen. Und der ist schon sehr süß. Aber du hast ihn mir ja auch zugeeignet als quasi eine Parallele zu mir, eine quasi die flüssige Übersetzung meiner Persönlichkeit. Und ich bin ja auch sehr süß, was soll man sagen?
Ah, das ist interessant, weil ich hatte es natürlich, also ich hatte gesagt, dass deine Kolumnen für mich schon eine Ähnlichkeit mit dem Geschmack der Amarena-Kirsche haben, die ja sehr, ja, süß, also im Sinne von sweet. Und gleichzeitig bleibt aber doch immer auch sowas so ein bisschen, ja, also so eine gewisse eine Irritationsquelle, die entweder aus der Vanille kommt bei der Amarena oder da ist noch was anderes. Also so ganz, finde ich, ist es halt dann alles doch nicht so einfach, wie es scheint. Und das habe ich ausdrücklich vor 500-600 ZeugInnen auf deine Kolumnen bezogen. Und du setzt dich aber jetzt hier zu Anfang unseres Gespräches über dein Kolumnenband Alles muss man selber falsch machen. Du bist schon dann aus deiner Wahrnehmung deckungsgleich mit den Kolumnen. Verstehe ich das
richtig?
Ich
bin der Text. Der Text.
Wenn du denkst, dass es jetzt hier so harmonisch weitergeht, wie es am Dienstag in Berlin angefangen hat.
Das habe ich daraus mitgenommen. Aber und meine Texte sind es auch. Und dieser Amarena-Likör war es auch. Du hast mir außerdem einen Lego-Papagei geschenkt, als Geschenk dafür, dass ich eine weitere Quizfrage über mein eigenes Buch korrekt beantwortet habe. Und den habe ich gestern zusammengebaut. Und das war eine herrliche Fummelaufgabe, so wie sie mir gefällt. Und jetzt habe ich einen kleinen Lego-Papagei, der jetzt auf meinem Balkon steht.
Sag mal, wir wollen heute über dein, wir wollen ein bisschen über dein Buch reden, aber natürlich auch ein bisschen anders, als wir das vor Publikum tun. Wir sind ja hier, jetzt sitzen wir nicht vor anderen Menschen.
Ja, ich kann jetzt viel offener reden.
Als du kannst viel offener reden. Ja. Der Kreis ist einfach viel kleiner. Es ist ja für dich schon, würde ich jetzt mal sagen, eine ungewohnte Erfahrung, dass du eine Buchpremiere feierst, dass du Lesungen aus einem Buch machst, dass wir über ein Buch sprechen, während du an einem anderen Buch arbeitest und in den letzten Zügen an einem anderen Buch arbeitest.
Ja, stimmt.
Das hast du sonst ja eigentlich nicht, oder? Also seitdem wir miteinander sprechen, gab es das, glaube ich, noch nie, kann das sein?
Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sich das so überschneidet. Es geht in so, also es ist auf der einen Seite natürlich immer so eine sehr willkommene Ablenkungsmöglichkeit, weil ich muss jetzt eigentlich wirklich fertig werden und ich muss noch so ein paar echte Hürden nehmen. Aber ja. Und jetzt denke ich halt die ganze Zeit, ach naja, aber mein neues Buch und jetzt kann ich noch ein bisschen hier und die Lesung vorbereiten und Lego-Papageien zusammen basteln und so weiter, anstatt zu arbeiten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie auch schön, mit sich mit sowas Schönem zu beschäftigen, während man noch so mitten in dem Elend des Fertigwerdens irgendwie begriffen ist. Es ist schön, aber es ist natürlich auch gefährlich.
Das verstehe ich, ja. Erzähl uns noch mal ein bisschen. Scheiße, jetzt bin ich in diesem Moderationston zurückgefallen.
Ja, nee, mach doch. Ist doch schön.
Mich würde wirklich noch, also mich, kannst du mir noch mal so richtig erklären, wie hast du die, hast du die so Marie Kondo-mäßig ausgewählt, die Kolumnen? Also du hast dir deinen Fundus angeguckt und du hast, glaube ich, wahrscheinlich ungefähr in dem Buch ein Drittel deines Kolumnenwerkes mitgenommen, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel auch Brigitte Morm und so weiter mitzählt, oder verschätze ich mich da grob?
Ja, nee, ich würde sagen so die Hälfte ungefähr. Also ich habe, ich habe die Kolumnen genommen, die ein bisschen zeitloser sind, also die sich nicht so ganz explizit auf irgendeine längst nicht mehr existierende FDP-Regierungsbeteiligung oder sowas beziehen.
Darüber möchten wir nichts
mehr lesen. Darüber möchten wir nichts mehr lesen.
Ja, danke,
oder auf irgendein anderes zeithistorisches Ereignis. Ja, und ein paar sind natürlich auch einfach nicht besonders gut. Und es ist schon auch eine Qualitätsauswahl. Interessanterweise immer die, von denen ich dachte, dass die mir eigentlich super gelungen sind, habe ich dann ein paar irgendwie tatsächlich weggelassen. Ich habe wirklich sehr viele von den Sexkolumnen weggelassen, weil sie mir im Nachhinein doch irgendwie zu albern und vielleicht auch ein bisschen zu dirty so für den, um sie so neben die ja doch eher wholesome Brigitte-Kolumnen zu stellen, vorkamen. Und ja, und so ist diese Auswahl zustande gekommen.
Was macht denn, also wenn du sagst, dass dir Kolumnen, von denen du eigentlich dachtest, wow, das ist eine sichere Bank, und dann guckt man die sich an, das Gefühl kenne ich auch. Ich habe ja auch Kolumnen gesammelt. Und dann denkt man plötzlich so, ah nee, irgendwie doch gar nicht, hat das ganz anders in Erinnerung. Es gibt ja aber auch umgekehrt den Fall, dass man eigentlich überrascht ist, oder? Und auch so plötzlich, ich will jetzt nicht sagen, sich neu verliebt, aber dass man so denkt, Mensch, auf diese alte Bekannte ist ja viel mehr Verlass, als ich in Erinnerung hatte. Gibt es so ein paar Texte, kannst du vielleicht sogar ein Beispiel nennen von Texten, die bei denen das so war, die auf überraschende Weise bei dir plötzlich Joy gesparkt haben?
Ja, ich habe einen Text darüber geschrieben, dass ich immer stolper und dass ich viel spektakulär hinfalle. Und ich glaube, der war so in der Brigitte tatsächlich irgendwie, da gab es noch so einen ganzen Absatz drin über quasi so einen wissenschaftlichen Absatz darüber. Und wie das dann immer ganz oft bei so Brigitte-Texten ist, du musst dann halt noch irgendeinen Experten zitieren, der, der auch noch was sagt zum Thema, damit der Text seine Legitimität bekommt. Und da war also noch ein riesen Absatz drin darüber, wie irgendein Forscher irgendwas zum Thema Schockverarbeitung bei Mensch und Tier und warum es besser wäre. Ah, okay. Wir würden uns alle erstmal richtig schütteln nach dem Stürzen und bla blub. Und ich mochte den Text eigentlich nie, aber dann habe ich festgestellt, wenn man diesen ganzen zwanghaft eingefügten Wissenschaftsschmonz einfach rausnimmt, ist es eigentlich ein selbscher Text. Wie das ist, wenn man halt jemand ist, der so ein bisschen körperklausig ist und sich halt ab und zu richtig spektakulär auf die Fresse legt. Genau, ja.
Also Wissenschaftsschmonz raus. Ich glaube darauf.
Wissenschaftsschmonz raus, außer bei den nackten Zahlen, also den Sexkolumnen, da muss die Wissenschaft definitiv rein. Dann habe ich noch ein paar Texte rausgenommen, wo mir im Nachhinein, wo ich dachte, okay, das, wenn meine Kinder das jetzt lesen, finden sie es vielleicht nicht so lustig. Vor allem über so Kleinkindgeschichten dachte ich, ja, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Und ja, und aus ein paar habe ich meinen Ex-Mann wieder rausgeschrieben, wenn ich dazu zu liebevoll über meinen Ex-Mann geschrieben habe, habe ich das auch eliminiert.
Das ist das Privileg des Gegenwarts-Ichs,
ja,
des Vergangenheits-Du
nicht
wegschicken
überall,
zu
aber
dürfen. Ja, absolut. Ja,
genau.
Jetzt für alle, die, das war natürlich jetzt bei deiner Buchpremiere anders, da hatten wir quasi alle das Buch auf dem Schoß oder in der Hand oder in Sichtweite. Kannst du beschreiben, wovon handeln deine Kolumnen eigentlich? Was ist sozusagen, also vielleicht ist dir das sogar auch erst beim Sammeln, beim Zusammenstellen so richtig klar geworden. Also abgesehen jetzt von den so ganz offensichtlichen, der Alltag, das Leben, diesen ganz großen Überbegriffen, hast du eine Formulierung dafür oder hast du eine Beschreibung, ein Gefühl dafür, wovon deine Kolumnen eigentlich handeln? Was die Themen sind.
Die Themen. Also, aber das klingt jetzt auch so, das klingt mega banal, wenn ich das so sage, aber ich würde sagen, sie handeln.
Komm, wir haben gerade einen Vormittag lang Bachmann-Preis zusammengeguckt und uns Jury-Diskussionen angehört. Ja. Alle Teilnehmenden in allen Ehren, aber ich bitte dich, keine Angst vor Banalitäten jetzt hier zu haben.
Der wiederkehrende Dopp aus meiner Dexte ist folgender.
Wow.
Entschuldigung.
Alle ÖsterreicherInnen, die unseren Podcast zum Einschlafen hören, sind gerade erschrocken hochgefahren.
Nein, gar nicht, liebe Österreicher und ich liebe Österreich. Aber man wird ja wohl noch einen kleinen anti-österreichischen Witz machen dürfen.
Ja, ich meinte erschrocken hochgefahren vor Begeisterung.
Du, ich würde sagen, meine Texte handeln davon, wie man sozusagen, also so von der albernen Ernsthaftigkeit des Lebens irgendwie und wie man in dem Kleinen und Alltäglichen irgendwie so den größeren Bogen erkennen kann, manchmal, meistens, hoffentlich. Und sie handeln natürlich leider und das geht ja auch nicht anders von mir irgendwie und meinen tapferen Versuchen, mit mir selber durchs Leben zu gehen.
Ja, also tapfer in dem Sinne, das ist eine Sache, die mir außerordentlich gut gefällt an deinen Kolumnen, dass du dich eben auch diesem Kolumnen-Topos und diesem Gestaltungsmerkmal widersetzt, alles immer nur auf deine Kosten lustig zu beschreiben oder jede Pointe auf deine Kosten und auch oft so die Fallhöhe. Niemand ist in dieser und jener Sache so schlecht wie ich. Mhm. Das fängt schon oft auch so an, dass du irgendwie beschreibst, dass deine Fähigkeiten im Heimwerkern oder eben, wenn es ums Stolpern geht, in der ganz normalen Fortbewegung mit Schritten, dass die halt vielleicht nicht perfekt sind, aber du verharrst nicht da drin, sondern du widmest es entweder in eine Stärke um oder du findest halt etwas Entlastendes darin, dass es dann natürlich doch immer nicht so schlimm ist oder so. Also das finde ich, sehr schön, dass du oft so eine dein altes Diktum gegen die Selbstvermausung, das findet hier nämlich auch nicht statt. Und Kolumnen sind ganz oft so Selbstvermausungstextmaschinen, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, es ist total naheliegend. Es ist ja auch nicht so, dass ich das nirgends mache. Es gibt schon auch Self-Deprecation in meinen Kolumnen. Dafür ist es einfach zu naheliegend. Es bietet sich einfach so schön an. Ich versuche zumindest keine Witze auf die Kosten anderer Leute, die sich dagegen nicht wehren können, zu machen. Es sei denn, sie sind richtig scheiße, dann schon. Aber also ich hoffe zum Beispiel, dass ich wirklich nur sehr harmlose Witze zum Beispiel auf Kosten meiner Kinder mache. Und dass, wenn überhaupt, ich die Kosten trage und niemand sonst.
Wie gehst du eigentlich damit um? Das habe ich dich bisher auch vergessen zu fragen. Du hast gerade deine Kinder erwähnt. Mhm. Legst du deinen Kindern Texte vorher vor oder hast du so innere Parameter, wo du weißt, innerhalb derer ist es dann schon okay? Und wenn ja, wie sehen die ungefähr aus? Kannst du das beschreiben?
Ich lege die denen nicht vor, also zum Glück konsumieren meine Kinder meine Texte nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das müsste. Ich habe bei den Texten, wo es sehr explizit um meine Kinder geht, das Gefühl, die haben eine so starke Gemachtheit, dass jeder erkennt, also zum Beispiel bei den Mormologen, dass jeder erkennt, dass das in dem Sinne nicht echt ist. Und ja, ansonsten ist meine innere Grenze halt schon sozusagen, der Witz muss am Ende auf meine Kosten gehen und nicht auf ihre. Aber dass man im Zusammenleben mit Kindern natürlich, dass ab und zu die Kinder auch Teil von Kolumnen werden, das ist ja irgendwie, das kann man ja kaum vermeiden. Ich weiß nicht, wie hast denn du das gelöst für dich? Hast du deinen Kindern schon Texte vorgelegt?
Also ja, tatsächlich meine Kinder waren deutlich kleiner, als ich meine sehr aktive Zeit hatte. Und ich habe ja dann aber tatsächlich auch für die Zeitschrift Brigitte Morm diese Kolumne, ja, eigentlich total sexistisch, aber irgendwie haben wir das immer ganz gut geschafft. Es war damals die Idee unseres ersten Chefs, dass es in dieser Morm auch eine Väterkolumne geben soll, was wirklich komplett sinnbefreit war auf eine Art und Weise. Und ich mich auch standhaft über, glaube ich, fast 10 Jahre geweigert habe, in dieser Kolumne die Vaterrolle explizit auszuführen. Whatever. Jedenfalls, ich habe das den Kindern dann schon erzählt und ich habe irgendwann mal in so einem Text von einem New Yorker Kolumnisten gelesen, dass er aufgehört hat, über seine Kinder zu schreiben, in dem Alter, wo es ihm selber als Kind peinlich gewesen wäre.
Genau, ja.
Ich habe den Fehler gemacht, indem ich habe dann durchaus auch über meine 13, 14, 15-jährigen Kinder geschrieben, aber ich habe das ihnen vorgelegt und das war dann aber immer mit Geldforderungen von ihrer Seite verbunden.
Ah, klug. Klug, ja, das.
Ja, die haben dann halt ganz klar gesagt, ich habe zu meiner Tochter gesagt, wir waren zusammen ja. Jeans kaufen und es war eine wirklich bescheuerte Erfahrung, weil ihr keine Jeans gepasst hat bei H&M, was definitiv nicht an ihr, sondern an H&M lag. Dann hat sie gesagt, ja, wie viel kriegst du dafür? Habe ich ihr gesagt, ja, ist eine Online-Kolumne, kriege ich 300 Euro dafür. Hat sie gesagt, ja, also 20%, habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und am Ende hat sie 20% bekommen. Und als ich über meinen Sohn und sein das Videospielen und auch das gemeinsame Videospielen mit ihm geschrieben habe, da hat er auch wirklich einen erklecklichen Anteil bekommen. Also insofern.
Und du hast ihm, glaube ich, das Videospiel auch nur erlaubt, damit du danach darüber schreiben konntest, oder was?
Also am Anfang, ja, tatsächlich. Es war definitiv sogar auch ein Deal, den wir gemacht haben. Du hast total recht, ja. Also ich, wenn man dann einmal damit anfängt, darüber zu diskutieren, wird es relativ schwierig. Lustigerweise ist jetzt wieder, ich habe gerade für Zeitwissen eine Kolumne geschrieben, in der mein Sohn auftaucht und ich weiß, dass es ihm jetzt zum Beispiel wieder völlig egal ist. Mhm. Also es ist ihm einfach, das muss ich ihm jetzt wieder, ich weiß, dass ich es ihm jetzt nicht vorlegen muss. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so biografische Sachen. Du hast einen meiner absoluten Lieblingstexte, weil er auch für mich mega anschlussfähig ist. Da schreibst du über die Brotschneidemaschine eigentlich als so ein Gothic, wirklich so ein Scarred for Life, gibt's ja so ein Meme aus dem britischen Kulturraum über so Fernsehspots und alle möglichen Sachen. Und ich finde, dass wir, die wir so 70er, 80er Jahre Kindheiten hatten, die Brotschneidemaschine. Reagiert deine Mutter dann auf sowas? Weil das sind ja so biografische Sachen, die aus Elternsicht natürlich irgendwie ganz anders waren. Das hat ja mit ihr als Person nichts zu tun, aber mit eurer gemeinsamen Biografie und eurer Erfahrung. Reagiert deine Mutter dann auf solche Sachen und kommentiert das irgendwie und ordnet das ein oder lehnt das ab oder begrüßt es?
Also sie hat tatsächlich diesen Text, als er damals in der Brigitte erschienen ist, glaube ich, nicht gelesen, weil sie nicht so eine regelmäßige Brigitte-Leserin war, aber sie hat ihn jetzt in dem Buch gefunden und hat mir tatsächlich nach der Premiere gesagt, dass sie mit denen irgendwie nicht abkauft. Dass sie,
tatsächlich.
Dass sie die Tatsache, dass ich irgendwie Angst vor dieser Brotschneidemaschine hatte, dass sie das nicht glaubt.
Ach, wie interessant. Ja,
und da haben wir richtig nochmal so ein Kindheitstrauma gemeinsam aufgearbeitet, auf dem Weg vom Premieren-Venue zum Fire-Venue, wo wir dann hinterher noch irgendwie ein Glas Wein getrunken haben, haben wir darüber nochmal gesprochen. Ich habe ja auch nicht in dem Sinne Angst vor der Brotschneidemaschine, es war eher so ein Gefühl von Angstlust, dem ich da versucht habe, auf den Grund zu gehen. Es geht ja eher um auch so einen angenehmen Grusel, den man manchmal hat. Und dafür war die Brotschneidemaschine halt einfach total prädestiniert. Und das Lustige ist, ich habe den Text jetzt schon einmal vor Publikum vorgelesen, nicht bei der Premiere, sondern bei einer Lesung davor, eine Art Vorpremiere. Und danach war wirklich 10 Minuten lang Murmeln im Publikum. Also das hat wirklich diverse Leute wirklich aufgefühlt, die das ist echt so ein Generationending, die auch alle ein Verhältnis zur Brotschneidemaschine irgendwie hatten. Also der hat echt einen Nerv getroffen, ich sag's ganz ehrlich.
Also bei uns, für mich, wie gesagt, ist es auch sehr anschlussfähig, dieser Text. Wir hatten nämlich keine Brotschneidemaschine. Und uns wurde als Kindern sogar erklärt, in Wahrheit war das meine Eltern, also erstens wäre bei uns nicht genug Platz gewesen und es gab ein riesen Embargo dagegen, elektrische Geräte anzuschaffen. Mhm. Ich weiß auch nicht, meine Eltern hatten wirklich eine extrem puritanische Seite, so ein bisschen so wie die Amish. Ich weiß auch nicht. Und meine Mutter, ja, ich glaube, meine Mutter, uns wurde halt sogar erklärt, wir hätten keine, weil es so gefährlich ist.
Ja.
Und wenn ich dann halt bei jemandem wie deiner Familie zu Besuch war, wo in der Einbauküche auf der Fläche eine Brotschneidemaschine stand, habe ich halt wirklich auch gedacht, wow, diese Familie lebt auf dem Vulkan beziehungsweise in einem Klingenwald oder sitzt auf dem eisernen Thron der Brotschneidemaschine.
Ja, ich meine, es ist halt einfach eine Kreissäge. in der Küche. Ja,
es ist komplett absurd. Ganz ehrlich, wirklich, es ist verboten.
Ja.
Lustigerweise, als wir die Veranstaltung zusammen hatten, gab es auch einen Moment, genau, das war auch wirklich richtig, fand ich richtig faszinierend. Es gab auch einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, wir auf der Bühne, du als Hauptperson, werden jetzt gerade gar nicht mehr gebraucht, weil die Leute haben wirklich untereinander geredet und da ging es um die Eiskugelpreise. Da weißt du, da warst du auch so, dass wir saßen da so und wir waren eigentlich fertig mit dem Thema und im Publikum ging es so
Murmel. Ja, genau. Ja, Eiskugelpreise, auch einfach ein universelles Thema, an dem man einfach sehr schön so am kleinen, alltäglichen, banalen irgendwie das Große erklären kann, und das finde ich eigentlich das Schönste an Kolumnen, wenn das klappt, wenn das gelingt.
Du schreibst keine Kolumnen jetzt mehr.
Nee, ich habe keine Kolumne aktuell. Also
vermisst du das Kolumnenschreiben?
Ja, schon. Ja, doch schon. Also als es aufgehört hat, war ich erst kurz so ein bisschen erleichtert, dass ich jetzt mein Leben nicht mehr so abgrasen muss nach Kolumnenthemen. Ich weiß nicht, ob dir das auch vielleicht irgendwann so ging, dass du dachtest, ach, herrlich, irgendwie. Man muss jetzt nicht mehr aus allem, was einem passiert, eine Kolumne machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie entlastend für einen selber, dass wenn irgendwas nicht so klappt oder nicht so gut läuft, dass man manchmal denkt, na gut, wenigstens springt irgendwie ein Kolumnenthema dabei raus. Auch ich vermisse es schon. Ich mag die kurze Form. Ich mag das irgendwie, also nicht das Schnelle, weil ich bin gar nicht so schnell beim Kolumnenschreiben. Ich brauche dafür schon auch durchaus einen Tag oder zwei.
Ja.
Aber so diese, wenn es klappt, sehr kompakt, eine richtig gute Geschichte mit einer Pointe und einem klugen Gedanken irgendwie hinzuschreiben, und es sind dann wirklich nur 4000 Zeichen, dann macht mich das irgendwie auf eine Art zufriedener, als wenn mir irgendwie auf 20.000 Zeichen was geglückt ist. Das ist ganz komisch. Mhm. Das ist wie so ein kleines Bronchen.
Hast du eigentlich manchmal bist du manchmal in Versuchung, weil das ja schon so eine bestimmte Art ist zu schreiben, eine bestimmte Art, einen Blick auf Themen und auf Situationen zu schärfen, bist du manchmal in der Versuchung, beim Romanschreiben dann so im Absatz so ein bisschen zu kolumnisieren sozusagen? Ich habe das zum Beispiel bei den Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich bei den Adam Danowski-Krimis wirklich aufpassen muss, weil ich dann auch ein paar Mal gehört habe, ach, und da sind immer so schöne kleine Beobachtungen noch so drin. Und wo ich dann gedacht habe, ja, okay, es macht einerseits natürlich auf eine Art Sinn, weil dieser Protagonist als jemand, der sehr sensibel ist und eine sehr geschärfte Wahrnehmung hat und dem auch immer sehr viel durch den Kopf geht, was nicht zum Thema passt. Also es passt zu dieser Figur, und zugleich habe ich damit halt dann irgendwie auch so eine Figur geschaffen, die dann innerlich immer so Mini-Kolumnen über Bäckerei, Essen, was man immer unterwegs isst, und über, da verstehst du, kennst du?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich würde das jetzt gar nicht als Schwäche sehen. Es ist ja eher die Fähigkeit, etwas sehr präzise auf den Punkt zu bringen und halt eine Beobachtung rauszugreifen, die vielleicht eine Atmosphäre sehr gut beschreibt, und dafür halt nicht so ewig lang andere Dinge beschreiben zu müssen, um so eine Atmosphäre herzustellen. Also eigentlich finde ich das Kolumnenschreiben eine super Übung für präzises Beschreiben oder für präzises Aufbauen von einer bestimmten Atmosphäre. Insofern, warum empfindest du das als, es klang gerade so, als würdest du das als Schwäche empfinden.
Ich empfinde es als große Schwäche, weil ich finde, dass man Textsorten voneinander getrennt halten muss, und weil ich finde, dass es im Roman schnell zu so einer Schwafelei wird, und vor allem, wenn es wirklich nicht klar der Figur zugeordnet ist, sondern wenn die Versuchung zum Beispiel in der Erzählerstimme oder ja vielleicht sogar erkennbar dann, also dass dann auch die Erzählerstimme plötzlich eher zu der Autorstimme in meinem Fall wird, wenn dann plötzlich so eine Beobachtung noch untergebracht wird, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel. Und ich bin auch nicht, es ist interessant, weil ich würde dir fast widersprechen, ich habe nicht das Gefühl, dass in der Kolumne Dinge verdichtet werden. Ich habe eher das Gefühl, dass eine sehr verdichtete Feststellung in der Kolumne halt auf 3.000 bis 4.000 Zeichen ausgewalzt wird.
Ah, okay, ja.
Also, kleines Beispiel. Wir haben gerade parallel, weil ich das mir gerne angucken wollte. Wir gucken eigentlich beide nicht so richtig Tage der deutschen Literatur. Bachmann Bewerb in Klagenfurt im Fernsehen live. Aber ich wollte gerne sehen, wie Nefeli Kavouras ihren Text vorliest und auch was darüber gesagt wird. Und das war super interessant. Du hast es auch geguckt und es gibt einen Satz in diesem Text von Nefeli Kavouras, wo sie, die Erzählerin, sowas sagt wie, solange einem die eigenen Eltern noch peinlich sind, ist man nicht erwachsen. Oder man wird erwachsen, wenn einem die eigenen Eltern nicht mehr peinlich sind oder so. Und das wurde da sehr hervorgehoben als eine gelungene Beobachtung und auch als ein schöner Satz, ein schöner Gedanke. Ich habe ihn nicht schön wiedergegeben. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, das ist cool, weil in einem längeren Text ist das halt wirklich eine Verdichtung und es ist ein Angebot, was man, also es ist wirklich eine Perle, die man dann da so drin versteckt. In der Kolumne, also kann man sich das nicht leisten, ich würde wirklich sagen, hey geil, aus dem Satz, den schreibe ich nicht als eine zugeschliffene Perle in meinen Text, sondern aus diesem Satz mache ich Perlenstaub und walze ihn halt aus. Walze eine Erkenntnis, der nichts hinzuzufügen ist, weißt du? Das ist wirklich dieser Satz, spricht für sich, aber in der Kolumne hast du dann halt so, neulich war ich mit meiner Mutter da und da und dann ist das und das passiert und ich habe gedacht, komischerweise, es war mir gar nicht peinlich. Früher war es mir, verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe.
Ich rede nicht über deine Kolumne. Sondern so allgemein.
Ja, verstehe schon, was du meinst. Ja, klar. Aber das eine ist halt Literatur, die beim Bachmann-Preis vorgelesen wird und das andere ist halt eine Zeitschriftenkolumne. Ich finde, da muss man auch nicht so streng sein.
Ja, absolut. Und es hat mit Strenge auch nichts zu tun. Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass die Kolumne vielleicht einfach auch die Stärke ist, dass sie es einem erlaubt, eine Zeitschriftenseite lang bei einem Gedanken zu verharren, weißt du? Also eigentlich trägt doch die Kolumne, und das finde ich auch bei dem Lesen deines Buches, was sehr schön ist. Ich habe es auch auf der Premiere nicht gesagt und mir fällt es auch jetzt schwer, weil ich gerne ein schöneres Wort für Entschleunigung sagen würde. Es trägt eigentlich auf schöne Art und Weise, finde ich, zur Verlangsamung des Lebens und der Lebenserfahrung bei, weil man halt zum Beispiel wie so eine Sache wie, oh Mann, ey, meine Badezimmerfuge ist mir nicht gelungen, oder so eine, weiß ich nicht, sind so Dinge, das geht einem so kurz durch den Kopf und dann ärgert man sich, dann will man das eigentlich auch wieder weghaben und so, aber die Kolumne erlaubt einem so auch mal zu sitzen mit so einem Gedanken und mit einem Erlebnis und mit einer Erkenntnis. Und das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde es sogar richtig schön eigentlich. Okay. Auswalzen war vielleicht ein doofes Wort von
okay,
mir.
Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig drüber nachgedacht, was mein Kolumnenschreiben mit meinem Romanschreiben zu tun hat. Ich glaube, das war eine von den Fragen, die du mir für alle Fälle mal vorab geschickt hast, damit ich mir dazu Gedanken machen kann.
Da hatte ich schon den Verdacht, das ist halt so ein Ausgeratewohl, das kann sein, muss aber nicht sein.
Genau, und ich habe versucht, mir Gedanken darüber zu machen, aber mir ist nichts dazu eingefallen, weil ich irgendwie schon echt das Gefühl habe, dass es zwei sehr unterschiedliche, das ist wie Badezimmerfugen ziehen oder Küchenschrank aufräumen, weißt du, es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten, die unterschiedliche Skills benötigen. Das war ein richtig dummes Bild, aber egal, weiter im Text, weiter.
Nee, gar nicht. Ich habe extra so eine kleine Schweigeminute eingelegt, weil ich wollte, dass dieses Bild auch wirklich zum Leben erwachen kann vor den Augen der ZuhörerInnen und meiner Ohren und meiner eigenen.
Es tut mir so leid, ey. Ich habe auf der Premiere hinterher dachte ich, oh Mann, der arme Till, ich habe ihn so schuften lassen. Du hast so geschuftet da auf der Bühne.
Echt?
Ja, du warst,
nicht den Eindruck gemacht und ich habe mich auch nicht so gefühlt, nö.
Nein, du hast sicherlich auf niemanden den Eindruck gemacht, außer auf mich, weil ich dachte, oh Mann, du bist so vorbereitet und du stellst mir so kluge und schöne und interessante und interessierte Fragen und ich antworte immer so in drei Sätzen.
Wirklich. Ganz ehrlich, geht's wieder zu weit mit der Self-Deprecation,
okay.
Das war wirklich, das fand ich wirklich überhaupt nicht so. Hast du die Erdbeermarmelade schon probiert, die ich dir gegeben habe?
Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe gesehen,
Das ein Stück drin, oder was meintest du?
Nee, ich habe da stehen Buchstaben drauf, aber und ich habe jetzt gerade, fällt mir ein, dass da wahrscheinlich das Akronym von Alles muss man selber falsch machen draufsteht, oder?
Absolut.
Ich habe mich gefragt, was das heißen soll. Ich dachte, es hat irgendwas mit der Erdbeermarmelade zu tun. Aber hat es ja in dem Fall dann vielleicht auch. Ich habe sie noch nicht probiert. Ich hebe sie mir noch ein bisschen auf, weil ich will auch sparsam damit sein, damit ich sie im richtigen Moment, wenn ich ein richtiges Bedürfnis habe nach deiner Erdbeermarmelade, dann kommt die zum Einsatz.
Ach du, ja, eine Frage, die ich eigentlich wirklich, die ich mir selber auch oft manchmal nicht so richtig, wenn ich nicht so richtig weiterkomme, also sowohl mit einem kurzen Text als auch mit langen Texten. Also ich finde ja so das Gefühl beim Rezipieren eines Textes schon irgendwie wichtig, weil manchmal steht der zu sehr im Vordergrund, wie ich mich fühle oder wie man sich fühlt, während man einen Text schreibt. Mhm. Mit welchem Gefühl, glaubst du, geht man eigentlich oder mit welcher Einstellung soll man in eine Schröder-Kolumne reingehen und mit welchem Gefühl soll man aus einer Schröder-Kolumne wieder rauskommen?
Mit welchem man reingehen soll, kann ich nicht
meine,
beurteilen,
aber rauskommen
vielleicht, ja, mit so einem Gefühl von Verbundenheit im besten Fall, ja, es gibt diverse, ich bin ja die Einzige, es gibt viele schlimme Schröders, man muss es einfach sagen, ich bin nicht die einzig nicht so schlimme Schröder, aber ich bin schon eine von den wenigen.
Du bist die beste Schröder.
Ich bin die beste Schröder. Best of Schröder. Wie man reingeht, weiß ich nicht. Rausgehen am besten mit einem Gefühl von, ich weiß nicht, vielleicht so was wie Verbundenheit oder Wiedererkennen oder ja. Also ich möchte diese Kolumnen als ein freundschaftliches Angebot irgendwie gelesen wissen, sich entweder zu identifizieren oder abzugrenzen oder sich zu denken, guck mal, die Alte hat echt irgendwie Probleme, die hätte ich auch gerne. Oder zu denken, guck mal, die kriegt ihr Leben zwar irgendwie auf die Reihe, aber auch nicht so doll, wie ich vermutet hätte oder irgendwie so. So wünsche ich mir das eigentlich.
Ich finde es sehr schön, weil dieser Gedanke, der da auch, als du vor einer Woche oder so, also im Juni, wenn Menschen es später hören, im Juni 2025, als du im Deutschlandradio bei der Lesezeit warst, da hat die Kollegin sehr diesen Gedanken der Entlastung, die Funktion der Entlastung und das Angebot der Entlastung. Wir nennen das ja hier auch den Entlastungspodcast für AutorInnen, aber ich finde eigentlich so ein bisschen, ja, Entlastung war gestern. Also Entlastung ist schon okay, aber Entlastung ist eigentlich ein Aspekt von oder muss die Vorstufe sein von Verbundenheit.
Ja.
Ich finde, das ist ein sehr schönes, schöner Gedanke.
Ja, genau. Ich finde Entlastung, ja klar, aber in der Entlastung steckt natürlich auch immer so ein bisschen die Selbstvermausung, so nach dem Motto irgendwie.
Wir sind alle so klein.
Wir sind alle ein bisschen dusselig und doof. Das stimmt ja irgendwie auch, aber irgendwie fände ich es tatsächlich schön, wenn wir in unserer gemeinschaftlichen Dusseligkeit irgendwie einander die Hand reichen und uns tatsächlich irgendwie verbunden fühlen miteinander.
Jetzt nochmal, während wir uns alle an der Hand nochmal einen Blick hinter die Kulissen der Wurstfabrik.
Ja.
Es war ja schon bemerkenswert, also die der Körper dieser Veranstaltung war noch nicht kalt. Wir hatten uns im benachbarten Innenhof des Berliner Ensembles hingesetzt, um in einer Runde von vielleicht 12 Menschen oder so, KollegInnen, FreundInnen von dir, deine Mutter, noch ein Glas Wein zu trinken, ein bisschen was zu essen, uns zu unterhalten, deine Kolumne, deine Premiere, dein Kolumnenband zu feiern. Und da warst du aber, wie ich dann hören konnte, am anderen Ende des Tisches. Wir saßen ein bisschen voneinander entfernt und ich habe dann aber mein Öhrchen gespitzt. Und deine Verlegerin und du, ihr wart zumindest den Anfang des Abends damit beschäftigt, im Nachgang der Premiere des einen Buches über den Titel des nächsten Buches zu diskutieren. War das so?
Ja, du, wie gesagt, in der Wurstfabrik muss weiter gewurstet
Absolut,
werden.
Absolut, oder?
Es war so, weil der Titel für das neue Buch noch nicht ganz feststeht, aber wir müssen den jetzt dringend finden, weil es soll ja im Januar erscheinen, also. So langsam wird es halt für alles, was vor dem Erscheinen eines solchen Buches passieren muss. Also es muss in irgendeiner Vorschau auftauchen, es muss gemeldet werden für den Buchhandel und so weiter.
Du musst jetzt auch gar nicht ins Detail gehen.
Nee, werde ich auch nicht. Ich werde jetzt hier auch nicht erklären, was die Problematik ist. Die Problematik ist im Groben und Ganzen, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich einen gewissen Ruf zu verlieren habe, was so Titel betrifft. Und der Titel von diesem dritten Roman darf jetzt neben den anderen halt auch nicht so, der muss schon quasi in dieser Titelfamilie sich platzieren und darf daneben aber halt auch nicht so abstinken. Und es ist gerade noch ein bisschen kompliziert, wir sind uns noch nicht ganz sicher und einig. Darüber haben
wir
geredet.
Seid ihr weitergekommen an dem Abend?
Ja, ein bisschen. Also ich glaube, wir befinden uns auf der Zielgeraden zum Titel. Aber es ist tatsächlich, also ich muss sagen, es ist irgendwie nicht so leicht dieses Mal.
Ich finde es sehr schade, dass du, darüber haben wir vorhin ganz kurz gesprochen, ich wollte das sowieso erklären, was das bedeutet. Du hast die Mormologe erwähnt, das waren Texte in der Zeitschrift Brigitte Morm, in denen du dieses typische, man irgendwann als Mutter, als Vater, als Elternteil ertappt man sich dabei, dass man auf eine am Anfang recht neue, unvertraute und dann auf eine Art, die einem irgendwann wirklich aus den Ohren heraushängt, mit den Kindern redet und redet und redet. Das ist ja auch so eine beliebte Erwachsenenredewendung, so eine beliebte Elternredewendung. Ich habe es euch 1000-mal gesagt. Mhm. Ich rede mir den Mund fusselig. Und du hast in jedem Heft auf einer Doppelseite zu einem bestimmten Kindererziehungs-, Kinderalltagsthema immer nur dein Part sozusagen dieser, es war kein Monolog, sondern ein Momolog. Und ich fand es sehr aus dem Leben gegriffen, auch wenn es natürlich artifiziell und gemacht war. Aber ich hoffe wirklich, das habe ich an dem Abend gesagt, kannst du dir ernsthaft vorstellen, nochmal weitere Texte, die bisher unveröffentlicht sind, zu versammeln? Gibt es da irgendeine Chance? Ich fände es schon echt wahnsinnig gut, muss ich sagen.
Ach, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die hatten irgendwie so ihre Zeit und wie gesagt, da waren meine Kinder halt Kleinkinder und jetzt sind sie halt Teenager. Ich habe das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie, ich habe ja auch irgendwann damit aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird es langsam wirklich komisch beziehungsweise merkwürdig, die Vorstellung, dass ich so noch mit meinen Kindern rede. Das hat funktioniert, als sie so 4 und 7 waren, aber wenn die 14 und 17 sind, klappt es so nicht mehr, weil ich jetzt auch nicht mehr so auf die einquasseln muss. Nee, so richtig sehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das war jetzt echt irgendwie, das war jetzt so das Best-of an kurzen Texten von mir und jetzt muss ich vielleicht neue schreiben, aber ich glaube, alte Texte nochmal wieder verwursten, das mache ich nicht. Wenn, dann würde ich nochmal neue machen.
Es passt ja auch gut zum Buch, weil es gibt im Buch durchaus, finde ich, auch immer wieder, also eins der Themen, die sich durchziehen, ist ja schon das Thema Loslassen und auch das Thema einfach Abschied zuzulassen und Dinge zurücklassen zu können. Und ich finde eigentlich auch das eine schöne Vorstellung, dass dann Sachen irgendwann auch mal einfach vorbei sind. Und du hast auch schon gesagt, dass die Zeitschriften, Zeitschrift, Text ja auch von ihrer Vergänglichkeit lebt.
Das stimmt. Und nicht jeder eignet sich dafür, dann irgendwann nochmal in einem Buch für immer in irgendeinem Regal zu stehen. Und das ist ja, das hat ja auch was Entlastendes beim Schreiben, dass es sich auf eine Art irgendwie auch versendet. Und nicht bei jedem, finde ich, muss, nicht jeder muss nochmal rausgekramt werden. Ich bin auch nicht so ein Nostalgiker, also ich kann das echt gut loslassen. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal eine Kolumne oder ich bastel mir einfach selber eine, in dem ich einfach Texte schreibe und irgendwann nochmal ein
Band völlig, absolut. Es gibt ja keinen, es steht ja jetzt auch nicht vorne auf dem Buch drauf, Kolumnensammlung oder so. Es gibt ja kein Gesetz, was einem vorschreibt, dass man nicht auch einfach kolumnenartige Texte schreiben und dann 30 davon als Buch veröffentlichen kann.
Ja, genau.
Einfach nur so.
Einfach nur
geht
so.
Ja auch.
Das geht auch.
Was ja richtig toll ist, aus meiner Erfahrung, ist mit Kolumnenbänden Lesungen zu machen.
Oh, das findest du nicht? Mega, ja. Ich finde es auch, es ist super dankbar. Es eignet sich natürlich, weil die sind oftmals halt ein bisschen lustig und man hat viel Publikumsinteraktion irgendwie und ich finde auch, das macht irgendwie Laune. Also die zwei Lesungen bisher, die ich hatte damit, die waren richtig super, hat mir richtig Spaß gemacht.
Also ich möchte mich da jetzt auch nicht ist ja okay. Ich habe nichts dagegen, auf deinen Rockschößen durch die Gegend zu fahren. Ich hänge mich da jetzt einfach auch nochmal mit dran, weil es ist dann schon auch besonders lustig. Ich habe das auch mal vor vielen, vielen Jahren mit Julia Karnik gemacht und dann habe ich es mal mit der Kollegin Anne Zuber, die in der Zeitschrift Schöner Wohnen eine sehr schöne Wohnkolumne namens Das gewohnte Leben schreibt. So eine, also wenn du zwei KolumnistInnen auf der Bühne hast,
das wäre so super.
Ist auch irgendwie richtig toll.
Ich hätte
toll. Und
so
ganz ehrlich,
Bock, ey, warum kann uns mal bitte jemand zusammen einladen und wir lesen aus Kolumnen?
Also wenn jemand das hier hört und meine Kolumnensammlung ist jetzt wirklich schon ein paar Jährchen alt, das macht ja aber auch nichts.
Das macht gar nichts.
Das ist wirklich richtig nett, dann kann man nämlich auch so ein bisschen so miteinander in, also die Texte können miteinander in Dialog treten und es hat halt auch so den großen Vorteil, wenn irgendjemandem ein Text nicht gefällt im Publikum, der Mensch weiß dann halt, na gut, gleich kommt ja was ganz anderes, während wenn man aus einem Roman oder so vorliest und irgendjemand ist da mitgebracht worden, der dann so denkt, ach du Scheiße, was ist das denn? Dann ist halt klar, okay, jetzt muss ich mir nochmal vier andere Sachen anhören und genauso ist es halt als auf der Bühne sitzende Person, finde ich auch, dass du halt so merkst, okay, das war jetzt nicht so, hat die Energy nicht so hochgebracht, aber wartet mal ab, ich habe hier noch die Ukulele, ich habe hier noch die Wollschweine, ich habe hier noch alles mögliche andere.
Schneidemaschine. Ja, ja, genau. Ja, oh Mann, das wäre super. Ich fände das richtig, richtig cool. Also wenn Menschen die Veranstaltungen veranstalten, das hören und Bock haben, uns mal gemeinsam einzuladen für einen richtig fantastischen Abend.
Ja,
ich fände es mega.
Also ansonsten, ganz ehrlich, weil wenn das nicht passiert, wenn das nicht gemacht wird, dann wird es halt einfach so sein, dass der Sexy und Bodenständig Adventskalender 2025 darin besteht, dass wir abwechselnd jeden Tag eine Kolumne vorlesen.
Das wäre auch nicht so schlecht.
31 Tage und, ach so, ich wollte gerade sagen, das kann ja niemand wollen. Aber
ach, wer weiß.
Hä? Das ist irgendwie auch nicht so eine schlechte Idee, weil wir haben ja noch Schreibtipps von, wir haben sehr viele schöne Schreibtipps, für die wir keine Zeit hatten bei unserem Lettretage-Abend. Wir haben natürlich leider einfach zu viel angefragt, als wir dann tatsächlich verarbeiten konnten. Da wird nämlich dann irgendwann aus feuerpolizeilichen Gründen, weil kein Sauerstoff mehr im Raum ist, muss man dann aufhören. Wir können natürlich so einen Adventskalender machen und eigentlich fände ich es aber noch schöner, die Sommerpause entweder einzuläuten oder zu beenden mit Schreibtipp Best of im Podcast. Und vielleicht machen wir wirklich so ein, ich muss mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich in der Vorweihnachtszeit jeden Morgen um 5 einen eigenen Text von mir lesen kann,
ja,
jeden zweiten Morgen um 5.
Das ist die Frage. Also ich würde sagen, ab Oktober, wenn unsere beiden Bücher fertig sind und jemand
das
hört, der richtig Bock hat auf einen lustigen Abend mit tollen Kolumnen und uns beiden zusammen auf der Bühne und der bereit ist, uns dafür zu bezahlen, dann das wäre super, oder? Hätte ich mega Bock drauf. Fände ich richtig gut. Till, vielen, vielen Dank, dass wir nochmal über mein Buch gesprochen haben. Das freut mich total.
Ja.
Es passiert ja nicht so oft, weil ich einfach nicht so viele Bücher schreibe, aber es war richtig, richtig schön. dass wir das gemacht haben. Und bald können wir es nochmal machen, weil im Januar erscheint mein neuer Roman. Also es ist gar nicht mehr so lange hin.
Ja, ich freue mich, dass dann bist du als auch wieder als Nächste dran. Zweimal hintereinander.
Krass, ey. Krass. Ja, ah, siehst du mal. Ich beschleunige. Ich komm noch hinterher irgendwann.
Sehr schön. Ich mache mal Mittagessen und freue mich sehr drauf, wenn wir nächste Woche entweder über das Thema Figurenpsychologie oder über Schreibtipps sprechen. Das werden wir noch entscheiden. Ja,
da können wir nochmal drüber nachdenken. Sehr schön. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Mach's gut.
Ich dir auch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.